Luftangriff seit Ausbruch des Krieges vor über 3 Jahren. Wie die Luftwaffe in Kiew mitteilte, hat das russische Militär fast 500 Drohnenraketen und Marschflugkörper auf ukrainische Ziele abgefeuert. Betroffen war neben der Hauptstadtregion unter anderem die Metropole Charkiw im Osten des Landes. Die meisten Geschosse seien abgefangen worden, hieß es weiter. In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. Nach Los Angeles kam es nun auch in San Francisco zu Ausschreitungen. Etwa 60 Menschen wurden dort festgenommen. Mareike Makosch.
In Los Angeles ist unterdessen ein Versammlungsverbot für die Innenstadt verhängt worden. US-Präsident Trump hatte nach kleineren Protesten die Nationalgarde in die Stadt geschickt, gegen den Willen des kalifornischen Gouverneurs Newsom und LAs Bürgermeisterin Bass. Newsom warf Trump vor, gezielt Chaos stiften zu wollen und betonte wiederholt, die Polizei von Los Angeles habe die Lage im Griff.
In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass bestimmte Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich zuversichtlich, dass ein entsprechendes Abkommen bald umgesetzt werden kann. Es hätten sich inzwischen genug Länder verpflichtet, die Vereinbarung bis Ende des Jahres zu ratifizieren. Brandenburgs Verkehrsminister Tabbert ist dagegen, die Geschwindigkeit auf Autobahnen generell zu begrenzen. Der BSW-Politiker sagte der Märkischen Allgemeinen, er vertraue auf die Eigenverantwortung der Autofahrer. Dort, wo es bereits Tempolimits gäbe, sollten diese aber bestehen bleiben. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel kommt in einer Studie zu dem Schluss, dass Tempolimits auf Autobahnen und Landstraßen in den kommenden 5 Jahren bis zu 33 Millionen Tonnen CO2 einsparen könnten. 2 junge Mädchen haben gestern Abend in Brandenburg an der Havel für ein Verkehrschaos gesorgt. Laut Polizei legten die beiden 13-Jährigen an einem Bahnübergang ein Verkehrsschild mit Stange auf die Bahngleise. Ein Personenzug der ODEC kollidierte mit diesem Hindernis. Die 18 Fahrgäste blieben unverletzt. Der Zug musste allerdings anschließend abgeschleppt werden. 3 Bahnübergänge blieben deshalb für längere Zeit geschlossen, weil der Personenzug nicht passierte. Und das waren die Nachrichten. Das Wetter am Nachmittag wechselnd bewölkt mit Schauern. Aktuell haben wir in Berlin Eiskeller 17, Rüdersdorf 18 Grad. Morgen wolkig, von Nordwesten Regen, Schauer oder Gewitter bei 17 bis 21 Grad. Die Zeit 15.03 Uhr.
Radio 3. Berlin Sounds. Mit Ulrike Jährling.
Und in dieser Stunde werden wir hier bei Berlin Sounds auch nochmal jazzig aufdrehen. Aber bevor es hier Blech auf die Ohren gibt und spannende Impros und ich eine durch und durch Jazzerin fragen kann, wie eigentlich das wilde Berlin der 90er aussah in Sachen Jazz und Konzert im Abbruchhaus und so, werden wir hochromantisch. Kirill Gerstein sitzt am Klavier und dazu müssen Sie sich bitte nochmal die Kulisse der Berliner Waldbühne denken. Zugabe. begeistertes Publikum. So klang es 2022 in der Berliner Waldbühne. Das war eben die Zugabe, die Kirill Gerstein gespielt hat. Liebesleid von Sergei Rachmaninow. Der hat sich ja die schöne Fritz-Kreisler-Melodie vorgenommen. Ja, und die Vögel haben auch unbedingt mitgezwitschert, falls Sie es gehört haben. Und wenn Sie das ganze Konzert sehen wollen, geht in der Klassik-Matinee im rbb-Fernsehen am Sonntag, dem 13. Juli um 10:30 Uhr. Alle Infos zur berlinweiten RBB-Aktion Berlin Sounds mit all den Konzerten und Sondersendungen und Aktionen, die finden Sie auch auf unserer Website radio3.de. Da gibt es den Link zur großen Sonderseite Berlin Sounds. Sound mit viel Blech sind wir jetzt hier auf Radio 3. Das war Too Much Sugar for a Dime. Und damit widmen wir uns jetzt dieser intensiven, aufregenden Klangfarbe Jazz, die ja unbedingt in unsere Musikstadt Berlin gehört. Das war eine Aufnahme aus dem Silent Green vom Jazzfest 2020 und zwar eine Komposition von Henry Threadgill in einer Fassung des Ensembles Potzer Lotzer XL. Die Gründerin und Bandleaderin ist die Saxophonistin Silke Eberhardt, lebend in Berlin, international gefragt. Und was ist sie auch für eine Hochkaräterin? Sie hat den Jazzpreis Berlin, sie hat den Preis der deutschen Schallplattenkritik, das sind nur zwei von sehr vielen. Avantgarde-Jazz ist ihr Bereich und die freie Improvisation. Und darüber konnte ich vor der Sendung mit ihr sprechen. Meine erste Frage war, ob sich Silke Eberhardt noch an dieses ja doch sehr besondere Konzert erinnert. Denn es gab ja dann auch einen nicht unwichtigen Gast im digitalen Publikum, von dem sie nichts wusste.
2020 beim Jazzfest Berlin. Genau, da haben wir ein Konzert gespielt mit der Musik von Henry Threadgill, der eigentlich in diesem Jahr in Berlin auftreten sollte. Aber es war Pandemie und er konnte deshalb leider nicht anreisen. Aber die Musik von ihm sollte trotzdem gespielt werden. Und so bekam ich den Auftrag vom Jazzfest, seine Musik zu arrangieren für mein Ensemble Potzer Lotzer XL. Und es war unglaublich spannend, weil ich habe gesagt, oh, um Gottes Willen, ich mache das super gerne, es passt wahnsinnig gut und ich liebe seine Musik, aber ich mache es nur, wenn ich irgendwelche Noten von ihm bekomme. Also ich kann mir das nicht runterhören, das ist so vertrackt. Und dann kamen wir so in Kontakt und er hat mir ein paar Arrangements geschickt oder Liedsheets, sowas in der Art, aber völlig andere, als ich angefragt hatte. Das war ganz lustig. Und dann spielten wir eben dieses Konzert in die Kamera. Und wir hatten eigentlich vorher nur, eigentlich so ganz kurz, sehr, sehr kurze E-Mails, sehr kurzen Kontakt nur. Und nach dem Konzert habe ich eine E-Mail von ihm auf meinem Handy gehabt. Er hat das Konzert gesehen und hat uns gratuliert. Und ich hatte, also wir alle hatten keine Ahnung, dass er zusehen würde. Und ja.
Wenn da so eine Gratulation kommt, dann heißt es ja irgendwo, dass die Essenz der Musik erhalten geblieben ist. Das ist ja schon mal erstmal so ein Ritterschlag, weil sie haben ja natürlich ihre Variante gemacht, ihre Version des Ganzen. Eine Gitarre ist im Original bei Threadgill, haben sie gar nicht dabei in ihrem Ensemble. Was aber insofern lustig ist, weil die Gitarre wäre doch eigentlich ihr Instrument gewesen. Wenn ich an die Kindheit denke, da war es der große Wunsch, ich will eine Gitarre haben. Wir reden jetzt von Silke auf dem schwäbischen Ländle im Dorf. Aufgewachsen, Papa in der Blaskapelle und zu Weihnachten gibt's die Klarinette. Jetzt gehen wir nochmal weg vom großen avantgardistischen Jazz und kommen nochmal zum Anfang. Wie wichtig war diese Prägung, ja diese bodenständige Prägung Blaskapelle?
Also die Klarinette unterm Weihnachtsbaum war erstmal eine Enttäuschung. Aber ich habe das dann natürlich entgegengenommen, das Geschenk, und habe dann bei meinem Vater Unterricht gehabt zunächst und bin dann aber nach einem halben Jahr in die Blaskapelle im Dorf aufgenommen worden. Und diese Prägung ist eigentlich geblieben, weil was ich heute auch sehe, auch in großen Ensembles, was die so ausmacht. Ich beobachte das zum Beispiel bei Sun Ra auch oder so, dass es ist eigentlich eine Community, so eine große Band. Und ich finde es ganz toll, wenn ältere Musiker Jüngere von Anfang an mit einbeziehen.
Und da geht es nicht mehr nur um Jazz, das ist überall so. Das ist schon mal das Gleiche, ja? Ich finde es so ermutigend, weil Jazz kann auch rausschmeißen. Wir nennen hier Henry Threadgill und als würde den jeder kennen. Allein den könnten wir mal ganz kurz einordnen, um Leute reinzuholen. Mhm. Der spielt auch ihre Instrumente, oder?
Genau. Also ich kenne Henry Threadgill seit, ja, er ist natürlich ein AACM, Chicago-Mitglied, und er hatte dieses tolle Trio Air, das habe ich in den 90er Jahren ganz viel gehört. Er spielt Altsaxophon, Flöte und alle möglichen anderen Holzblasinstrumente.
Da haben Sie angedockt, ihn später arrangiert. Für mich ja faszinierend, in der Kindheit also diese Blaskapelle mit Walzer und Polka. Dann im Klarinettenunterricht später Mozart. Hm. Und dann haben Sie sich frei gemacht in Berlin an der Hans-Eisler Musikhochschule studiert. Auf dem Weg dahin natürlich etliche Jazzplatten inhaliert. Und jetzt nähern wir uns mal einem Namen, den wir wirklich brauchen. Und das ist der Multiinstrumentalist Eric Dolphy, Wegbereiter ja des Avantgarde-Jazzes in den 60ern. Was hat sie dazu gebracht, ausgerechnet seine Stücke zu interpretieren und auch ja neu zu arrangieren?
Eric Dolphy ist für mich so eine Schlüsselfigur. Also ich wollte damals unbedingt Bebop spielen. Das von Charlie Parker ausgehend habe ich eben geguckt, was gibt es da noch? Und dann habe ich Eric Dolphy entdeckt und er hat für mich den Bebop auf die Spitze getrieben. Also es ist immer Swing, es ist Bebop-artige Musik, aber da ist ein anderer Twist drin. Da sind 7 Takte anstatt 8 oder Riesenintervallsprünge. Und ich dachte, was ist das denn? Das klingt wie Bebop, ist ganz anders, ist super avantgardistisch und ist es heute noch. Und ich wollte dieser Sache auf den Grund gehen und fand eben, wirklich abgesehen von seiner Spielweise an Altsaxophon, Bassklarinette und Flöte, da ist er ja übertroffen, unübertroffen. Und ich wollte da diese Komposition für mich irgendwie erfassen und bin dann eben den Weg gegangen, sie für ein Bläserensemble zu schreiben, zu arrangieren.
Jetzt sagen Sie Bläserensemble und damit landen wir ja bei Potzer Lotzer und noch gar nicht mal bei XL. Denn es ging los mit einem Bläserquartett, dann wurde es größer, dann waren es 7, heute sind es 10. Aber eins der Stücke von Eric Dolphy hat dann tatsächlich Pate gestanden. Denn es ist Potzer Lotzer, das war wirklich, da war er der Namensgeber. Und heute führen Sie ja vorrangig Kompositionen von Ihnen auf, richtig? Von Ihnen, Silke Eberhardt.
Genau.
Und jetzt sage ich nämlich Kompositionen. Es gibt also niedergeschriebene Partituren, also Arrangements. Aber die freie Improvisation spielt natürlich auch mal eine ganz, ganz große Rolle. Und jetzt erklären Sie es doch mal den nicht so Eingeweihten. Wie funktionieren da die Absprachen? Wann darf wer wie ausbüchsen und es noch weiter auf die Spitze treiben?
Das ist so eine Mischung aus tatsächlich niedergeschrieben. Man folgt einer Dramaturgie in diesem Stück. Also tatsächlich bei 10 Leuten muss man das ein bisschen organisieren. Aber ich habe das große Glück, 10 so wunderbare IndividualistInnen im Ensemble zu haben. Da kann immer alles passieren. Also das ist mit eingebaut in die Komposition. Das habe ich gleich mitgedacht von Anfang an. Und es herrscht eine gesunde Anarchie.
Alles kann passieren. Daran liegt ja auch der Reiz des Jazzes und dass Freiheit für die Interpretierenden großartig ist, das ist klar. Wie sehr denken Sie das Publikum mit? Weil ich glaube, die können manchmal nicht mehr folgen und fliegen aus der Kurve. Oder ist es doch genau der Reiz dann? Diese Achterbahnfahrt, dieses Wilde, dieses, wo bin ich jetzt?
Ich glaube, dass das Publikum sehr gut folgen kann, insbesondere wenn wir live spielen. Ja. Also bei 10 Leuten oder auch wenn es nur 3 davon wären, es ist so viel los auf der Bühne. Es passiert gemeinsam sehr viel und eben die einzelnen Ausbrüche. Es ist wie bei einem Theaterstück. Da konzentriert man sich ja vielleicht nicht immer nur auf die Hauptpersonen vorne, sondern guckt man auch mal, was machen die Musiker an der Seite oder was macht der Mensch, der da irgendwie gerade nur strickt.
Das Folgen glaube ich schon, aber auch melodiös, der Tonreihe zu folgen, die zu verstehen, ich fliege da immer raus. Also ich folge, wer dran ist, was passiert, ich lasse mich auch irgendwie mitfangen, aber ich bin auch voller Ehrfurcht irgendwo. Wie ermutigen wir Menschen, mal Free Jazz zu hören?
Mir ist eigentlich viel wichtig, dass man der Sache emotional folgt. Man muss nichts verstehen. Es ist einfach hören, wirken, lassen, offen sein und der Rest kommt von selbst.
Wir untermauern das jetzt einfach. Live haben wir es nicht, aber immerhin live im Radio ist auch richtig gut und Stereo hoffentlich. Hier kommt das Stück Orthotactic vom neuen Album Amoebus Dance, übersetzt Tanz der Amöben. Genießen Sie am Radio die wimmelnden Einfälle. We'll be right back. Ich habe von wimmelnden Einfällen gesprochen und das war doch eigentlich kein schlechtes Bild. Das war ja das Stück Orthotactic vom Album Amoebus Dance, also Tanz der Amöben. Getanzt haben auf jeden Fall die Töne hier. Das war die Jazzband Pozzalozza XL und die Bandleaderin Silke Eberhardt sitzt mir immer noch gegenüber. Den Albumtitel, den müssen Sie uns schon nochmal erklären. Tanz der Amöben.
Also, ich habe zu der Zeit, das ist jetzt ein Jahr her, es hat eigentlich nur ein Jahr gedauert, das Album zu komponieren, aufzunehmen und jetzt hier im Radio zu spielen, fällt mir jetzt eben erst auf. Kleine Randnotiz.
Glückwunsch.
Kleine Randnotiz. Also als ich das angefangen habe zu komponieren, habe ich mich gerade in so kleinen Strukturen, so Tontrauben, kleine Reihen bewegt und habe mir überlegt, wie ist das, wenn ich da näher rangehe und tiefer grabe und die anders anordne, als ich es normalerweise machen würde. Und also quasi so ein Blick durchs Mikroskop. Und dann fiel mir ein, ja, was sieht man denn, wenn man jetzt mit der Pipette aus einer Pfütze einen Tropfen Wasser da reintut? Ja. Dann und sieht man vielleicht ein paar Amöben, die da dann irgendwie ganz wild wimmeln.
Und das klang besser als Pantoffeltierchen. Die hätten wir ja auch noch gehabt. Ja. Wir steigen hier gerade ziemlich vergnügt ein in eine Runde Avantgarde-Jazz. Der kann nämlich auch richtig Spaß machen, wenn man so drüber erzählt. Unsere Sendung heute ist ja Teil der RBB-weiten Aktion Berlin Sounds. Und wir werden da den ganzen Sommer über mit Events und Podcasts und Dokus auf die ja, tolle Musikstadt Berlin schauen. Silke Eberhardt, seit Mitte der 90er Jahre ist Berlin ja auch ihr Zuhause. Und in einem Interview haben sie mal gesagt, alles war möglich. So, Jazz in Abbruchhäusern. Nehmen Sie uns noch mal kurz zurück mit in diese geniale, wilde Zeit.
Ja, ich bin hier 1995 angekommen zum Studieren und gleich im Ostteil der Stadt gelandet, auch gewohnt. Und es, ja, nichts war renoviert, nichts deutete auf das hin, was es jetzt ist, muss man eigentlich auch mal sagen. Ne? Überall wurde was Neues gemacht, probiert, Performances, Theaterstücke, Jazzkonzerte, Free Jazz in irgendwelchen Kellern.
Wie man das Bild passt, ja, wirklich ja. Im Keller.
Ja. Ja, und man wusste oft nicht, also Zeichen war immer, wenn ein Grablicht draußen auf der Straße steht, dann wusste man, hier in den Hinterhof kann man reingehen, da ist irgendwas, eine Bar mit irgendwelchen vergammelten Sofas und Stehlampen und dann wurde da Jazz gespielt. Und die Leute haben teilweise dazu getanzt.
Auch das. Großartig. Jetzt gehört Jazz in Berlin nicht mehr so in den Keller. Man muss auch sagen, die Übergänge sind fließender geworden zu anderen auch Musikstilen. Gibt es aber trotzdem sowas wie den Berlin-Sound im Jazz?
Ja, ich finde schon. Den hat es für mich immer gegeben. Und das ist eigentlich für mich nach wie vor etwas, was so ein bisschen in diesen 90er Jahren fußt. Einfach weil es sind die Leute, die damals da angefangen haben, die nach Berlin gekommen sind oder mit denen ich da studiert habe zu der Zeit, die sind nach wie vor da. Und es wurde so eine Musik entwickelt, die weitergeht. Und das ist für mich, ist ein bisschen schwer zu beschreiben, man muss es hören, aber für mich ist das dieses Gefühl, was da so entstanden ist.
Es ist mutig, es ist experimentell. In Berlin geht man ja auch auf die Straße mit Klamotten, wie man will. Das ist alles okay, alles geht. So?
Ja, alles ist möglich. Und das, also besser nicht so gut angezogen sein.
Auch nicht im Jazz. Das Jazzfest Berlin ist natürlich unbedingt ein Treffpunkt, hervorgegangen aus den früheren Berliner Jazztagen. Auch immer ein guter Grund, dass sich die internationalen Größen aufmachen in unsere Stadt. Früher Miles Davis war hier, Dave Brubeck, Joachim Kühn, um mal so ein paar große Namen reinzuwerfen. Wie wird denn Berlin sonst wahrgenommen, so rund um den Globus in der Jazzszene? Sie sind ja total gut vernetzt.
Es ist auf jeden Fall so, dass die Berliner Jazzszene unglaublich gewachsen ist seit den 90er Jahren. Das waren nur eine Handvoll Leute. Und jetzt, es ist für mich eigentlich wie New York. Und New York blickt auf uns, wir auf sie. Mhm. Oder auch Chicago oder andere Städte. Das ist mein Eindruck, dass der Wunsch von internationalen MusikerInnen, hier zu leben und zu arbeiten, der ist da und es kommen immer wieder neue. Und es bleibt sehr dynamisch und vielfältig.
Es bleibt dynamisch und vielfältig, auch wenn man die Probenräume kaum noch bezahlen kann. Wie ist da die Situation?
Die ist tatsächlich nicht so einfach. Also Berlin braucht mehr Probenräume und insbesondere auch für große Ensembles und bezahlbare Probenräume. Naja, wie es eben auch Wohnungen braucht. Ne? Ja,
unsere großartige Stadt Berlin. Jetzt exportieren Sie ja den Berliner Jazz-Spirit auch ein bisschen nach Thüringen, nach Weimar nämlich. Da lehren Sie an der Hochschule für Musik Franz Liszt. Ja, und haben Kontakt mit der nachwachsenden Generation. Was spüren Sie in der so ab? Tickt die anders? Ist die besonderen Herausforderungen ausgesetzt? Was ist da Ihr Empfinden? Das wird für Weimar wahrscheinlich genauso zutreffen wie für Berlin. Andere Generation.
Also es ist wahnsinnig schön, da zu sein. Und ich habe auch ganz tolle Kollegen, die zum Teil auch Berliner Kollegen. Und im Grunde genommen eigentlich nicht viel anders als zu meiner Zeit. Also ich spüre ganz viel bei den Studierenden, was bei mir damals eben auch los war. Ne? Die fangen an, eigene Ensembles zu gründen. Die ziehen Konzertreihen hoch. Wenn ich mit Namen komme, die sie nicht kennen, dann wird sofort zwar nicht losgegangen und die Schallplatte gekauft, aber immerhin gleich nachgeguckt auf einer der Streaming-Plattformen.
Na klar.
Es ist einfach ein bisschen anders heute und dann aber gleich, okay, ja, muss ich auschecken. Super, danke. Aber eigentlich die Musik bleibt die Musik und das geht weiter.
Ich glaube, das ist ein Schlusswort, wie es besser nicht sein kann. Die Musik bleibt die Musik und es geht weiter. Ich war hier auf Radio 3 im Gespräch mit Silke Eberhardt. Vielen Dank. Und zum Abschluss hören wir hier noch das Stück Monotaktik, auch vom neuen Album von Pozzalozza XL, also vom Album Amoebus Dance, die tanzenden Amöben. Wollen Sie uns vielleicht noch einen Satz sagen, um uns in die Spur zu setzen? Was können wir in diesem Stück hörend entdecken?
Also mit dem Stück führe ich die Leute ein bisschen in die Irre, weil man erwartet ein Tentett, aber zu hören ist hier ein Quartett mit Saxophon, Klavier, Bass und Schlagzeug. Also klassisches Jazzquartett habe ich seit 25 Jahren nicht mehr gemacht und es befindet sich jetzt mit einem Stück auf dieser Platte.
Kommt uns gerade recht. Monotaktik, gespielt mit vier Menschen aus dem eigentlicher Jazz Tentet, Potzerlotzer XL. Silke Eberhardt war die Komponistin dieses Stückes. Und jetzt stellen wir der Saxophonistin und ja auch Klarinettistin einen Kollegen zur Seite, den Klarinettisten Martin Fröst. Der Schwede wird gerade ein bisschen zum Teil Berliner. Er debütiert beim Rundfunksinfonieorchester Berlin und zwar als Klarinettist und auch Dirigent. Am 4. Juli ist das Konzert innerhalb des Berlin Sounds Sommers mit unter anderem Brahms, Bartok, Beethoven und auch eigenen Kompositionen. Hier hören wir Martin Fröst schon mal mit dem Rundfunksinfonieorchester Berlin und mit Mozart. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich sehe bei dieser Musik immer ein altes Grammophon und Robert Redford und Meryl Streep in der untergehenden Sonne Afrikas. Der Streifen jenseits von Afrika wäre nur halb so romantisch gewesen, hätte Mozarts Klarinettenkonzert nicht mitgespielt. Das war der zweite Satz, der langsame, der für die Liebesszenen taugt. Martin Fröst war der Klarinettist in dieser Aufnahme und am 4. Juli gastiert er innerhalb der RBB-Aktion Berlin Sounds beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Das Konzert hören Sie dann auch bei uns hier live auf Radio 3. Ich wünsche Ihnen hier einen schönen Pfingstmontag. Wir sind also mittendrin in unserer Berlin Sounds Auftaktsendung und jetzt haben wir mal einen historischen Klang für Sie aus einer Zeit, als das Jazzfest Berlin noch Berliner Jazztage hieß. Ja, und so klang es 1968 mit Dizzy Gillespie, dem legendären Jazz-Trompeter. Hören Sie mal, wie er einzählt mit dem Fuß. Hier auf Radio 3 und jetzt kommt wieder einer Ihrer Berlin Sounds. Da ist jemand mit seinem Handy durch die Wilmersdorfer Straße geschlendert. Musik gibt's und Geplapper. Typisch Berlin. Oder Paris? Nein, Berlin. Berlin kann auch klingen wie Paris. Ja, und die Frage ist, was ist denn Ihr Berlin-Sound, Ihr Berlin-Geräusch? Machen Sie mit bei unserer Aktion. Es gibt was Nettes zu gewinnen. Sie könnten nämlich mal die Radio 3 Morgensendung besuchen, hier in der Regie Mäuschen spielen, mit den Macherinnen und Machern plaudern. Was Sie dafür tun müssen? Naja, die Wilmersdorfer Straße ist jetzt schon durch, aber haben Sie Ihr Handy gezückt? Wo sind denn Ihre Berlin-Klänge? Vielleicht nehmen Sie einen auf, schicken ihn uns. Sie können ihn hochladen in unserer App auf unserer Radio 3-Seite. Es ist prima erklärt, wie das geht. Ist gar nicht schwer. Wir wollen dann eine Collage machen, die online veröffentlichen und auch hier im Programm eine Collage aus Ihren Berlin-Klängen. Naja, und dann verlosen wir die Gewinnerin oder den Gewinner. Wer kommt zu uns mal ins Radio 3-Studio? Wir freuen uns auf Ihre Berlin Sounds, alle Infos, wie gesagt, auf radio3.de. Trompeter Goran Kaifs hören wir hier den Schweden mit seinem Ensemble, den Tropics. Ja, erforscht wurde, was alles so geht an Streicherflächen und Trompetenglanz. Und das war eine Aufnahme vom Jazzfest Berlin vom letzten Jahr. Sie hören die Auftaktsendung zu den Berlin Sounds. Wir feiern diesen Sommer RBB-weit unsere Musikstadt Berlin. Und da kann ich Ihnen unbedingt die dreiteilige Doku ans Herz legen, die im RBB-Fernsehen läuft. Berlin Sounds, eine Stadt und ihre Musik. Diesen Mittwoch geht's da los, 20.15 Uhr mit den 60er und 70er Jahren. Überschrieben ist die Folge mit Heroes. Da klingelt's bei Ihnen wahrscheinlich schon. Und einen der Helden hätten wir jetzt auch. Na klar, er hat den Berlin Sound der 70er Jahre zum Glanz verholfen. Naja, und die Stadt hat ihm auch Glamour zurückgegeben. Hier kommt eine Aufnahme aus dem Jahr 1977 aus den Hansa-Studios. David Bowie.
Sons of the silent age, stand on platforms, blank looks and notebooks, sit in back rows of city limits, lie in bed, coming and going on easy terms. Sons of the silent age, pace their rooms like a cell's dimension, rise for a year or two, then make war, search through their one-inch thoughts, then decide it couldn't be done. Silent age, listen to tracks by Sound Therapy and King Dice. Sons of the silent age, pick up in bars and cry only once. Sons of the silent age, make love only once, but dream and dream. Don't walk, they just glide in and out of life. They never die, they just go to sleep one day.
Nicht der bekannteste Song vom Album Heroes, das war Sons of the Silent Age und unverkennbar David Bowie. Berlin Sounds, eine Stadt und ihre Musik. Diesen Mittwoch geht's los in der RBB-Mediathek. Die erste Folge, da geht's um die 60er und 70er Jahre und die ist überschrieben mit Heroes. Einen hatten wir gerade. Die nächste Stunde hier bei Berlin Sounds in der Auftaktsendung wird uns wieder in eine ganz andere Richtung schwingen lassen. Seien Sie gespannt. Ich wusste nämlich bis zur Vorbereitung auf diese Sendung nicht, dass es einen ganz eigenen Kosmos der deutschen Gastarbeitermusik gab und gibt, auch hier in Berlin, wo sich also türkische Sounds mit deutschen Einflüssen mischen. Ich werde den Filmemacher Nedim Hazar zu Gast haben, der einen ganzen Film gedreht hat über diese sehr besondere und so vielfältige Musikszene. Musikkassetten wurden einst heiß gehandelt an der Ladentheke zwischen Schafskäse und Oliven. Da will ich mehr wissen.
tenho tempo pra falar teu nome. Eu não tenho nome pra você dizer. Meu café jamais vai matar tua fome. Nada que tu traga vai me apetecer. Sinistro parece que a gente se deu ao desfrute de nada. Tua tanga na manga do mágico falso. Tuas mãos na cartola, teu corpo no palco. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Não contei ainda teus escudos surdos. Sabe que eu te estudo sem me aproximar. O teu santo gringo me mostrou teu mundo. Vi que no escuro tu fica a chorar. Se Shiva me disse pra ter paciência, te pego no beco do sino da crença. Te assusto com a ira da minha demência. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar. Traga pra cá tudo. Deixe teu ser mudo me fazer falar.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 16 Uhr mit Birgit Röhricht. Russland und die Ukraine haben erneut Gefangene ausgetauscht. Insgesamt sollen jeweils 1200 russische und ukrainische Soldaten in ihre Heimat zurückkehren können. Das hatten beide Seiten Anfang des Monats in Istanbul bei direkten Verhandlungen vereinbart. Lilia Becker.
Russische Soldaten unter 25 Jahren wurden aus ukrainischer Kriegsgefangenschaft freigelassen. Das meldet das russische Verteidigungsministerium und gibt an, im Gegenzug auch ukrainische Soldaten an Kiew übergeben zu haben. Wie viele Soldaten heute freigekommen sind, wurde nicht genannt. Die russischen Soldaten befänden sich momentan in Belarus und bekämen medizinische und psychologische Betreuung.
In Kalifornien gehen die Proteste gegen die Abschiebepraxis von US-Präsident Trump weiter. In San Francisco wurden bei Ausschreitungen etwa 60 Menschen festgenommen. Für die Innenstadt von Los Angeles gilt inzwischen ein Versammlungsverbot. Trump hatte gegen den ausdrücklichen Willen der kalifornischen Regierung die Nationalgarde dorthin entsandt. Seit Tagen kommt es zu Protesten dagegen, dass die Behörden Migranten ohne Aufenthaltsgenehmigung festnehmen. In Nizza beraten seit heute Vertreter von 130 Staaten darüber, wie die Weltmeere besser geschützt werden können. Bei der UN-Ozeankonferenz wollen sich mehrere Länder dafür einsetzen, dass bestimmte Gebiete auf hoher See zu Schutzzonen erklärt werden. Frankreichs Präsident Macron äußerte sich zuversichtlich, dass ein entsprechendes Abkommen bald umgesetzt werden kann. Es hätten sich inzwischen genug Länder verpflichtet, die Vereinbarung bis Ende des Jahres zu ratifizieren. Brandenburgs Verkehrsminister Tabat drängt darauf, dass der Bahnregionalverkehr zuverlässiger wird. Die nächsten 2-3 Jahre werde es aber noch schwierig, sagte der BSW-Politiker der Märkischen Allgemeinen. Es werde überall gebaut. Po Koing-Choing, RBB 24.
Der Minister äußerte sich auch zur Zukunft der RB 73 zwischen Pritzwalk und Neustadt-Dosse sowie der RB 74 zwischen Meilenburg und Pritzwalk. Die sind umstritten wegen zu geringer Auslastung. Laut Tabat wird nach einer Möglichkeit gesucht, sie auch über 2026 hinaus zu betreiben.
In Berlin beginnt am Abend eine Lichtprojektion, die